Erfahrung Gott begegnen. Da könnte ich jetzt in der Predigt sicherlich Erfahrungsberichte über das, was Gott gemacht hat mit mir, mit uns, was er sonst in der Welt schon gemacht hat, erzählen. Aber wir haben ja auch gerade gesungen, wir erwarten getrost, was kommen mag von Gott. Gut, dass wir solche 40-Tage-Aktion haben, wo wir in Kleingruppen darüber reden können. Und es stärkt uns auch, wenn wir die Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, dort, wo Gott uns begegnet ist, wenn wir uns das erzählen, das bestätigt uns, das macht uns auch stark. Aber es ist eben Vergangenheit. Viel schöner ist es, wenn wir aus dem Gottesdienst gehen und etwas mitnehmen, wo wir sicher sein können, wenn wir uns darin einüben, Gott wird da sein, er wird uns begegnen und wir werden in Zukunft erfahren, dass er da ist. Im Übrigen ist es so mit der Erfahrung, dass wenn ich jetzt erzähle, dann kann schnell dabei rumkommen, dass sie da sitzen und sagen, ja, beim Herrn Thiersen, ja, bei mir nicht. Dann haben wir auch schnell so Kategorien von dem, was eine gute Erfahrung mit Gott war. Also eine Gebetserhöhung ist irgendwie besser als eine Erfahrung, die wir so nebenbei mitbekommen haben, dass Gott uns begegnet ist. Lasst uns nach vorne schauen. Lasst uns nach vorne schauen und lasst uns wieder herausbekommen, wie Gott sich in diese Welt bewegt hat, damit er uns findet und uns begegnet. Das ist unser Gott, wie kein anderes Gottesbild in dieser Welt. Wir haben einen Gott, der sich bewegt hat, um uns zu begegnen. Das wollen wir jetzt in den Blick nehmen. Laura ist 14 Jahre alt. Laura habe ich kennengelernt in eins unserer Jugenddörfer. Laura ist frech. Laura ist intelligent, Laura ist keck und Laura ist vor allen Dingen ganz stark. Sie ist die starke Stütze in ihrer Familie. Vater ist einfach irgendwann weggelaufen. Die Mutter ist Alkoholikerin. Ihre beiden Geschwister, 4 und 6 Jahre, lieben sie über alles. Sie darf aber nicht nach Hause kommen, weil die Mutter hat es verboten. So warten ihre Geschwister auf die Liebe und Laura auf die Liebe, die sie ihren Geschwistern geben will und nicht darf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Jugenddorf tragen Verantwortung. Verantwortung, einen Weg zu finden mit Laura. Laura ist zerrissen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, Gott auch. Und doch gibt es einen Weg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Jugenddorf haben Verantwortung. Wir alle, die wir hier sitzen, haben auch Verantwortung im Leben. Eine andere Verantwortung als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt für Laura. Aber jeder von uns, so habe ich festgestellt, hat Verantwortung in dieser Welt. Und ich glaube, jeder von uns, je älter er wird, kriegt mit, welche Verantwortung er in dieser Welt hat. Ganz sicher weiß Gott in der Einzigartigkeit, wie er uns alle geschaffen hat, welche Verantwortung wir in dieser Welt haben, mit der Art, wie wir leben. Und ich bin sicher, dass das ist, was sicherlich bleibt bei uns und was auch diese Welt braucht. Die Verantwortung, die jeder Einzelne hat in dieser Welt. Wir selbst, dummerweise, laufen manchmal von dieser Verantwortung weg. Wir denken, woanders ist es, wenn man das Ziel erreicht hat. Das ist das, was bleibt. Und dann geht's ins Leben. Zum Beispiel Ämter. Also vor 5 Jahren das amerikanische Präsidentenamt hätte ich mir auch noch so vorstellen können. Unter Barack Obama, jetzt unter Donald Trump, machen sich schon 14 Kandidaten auf, um dem Amt wieder eine gewisse Würde zu geben. Ämter sind relativ. Aber wir glauben, wenn wir erstmal das haben und von dort aus handeln, dann können wir die Verantwortung wahrnehmen. So ein Nebenschauplatz, wo wir glauben, da ist das, was bleibt, das sind Titel. Meine Mutter hat das sehr gut gemeint, als ich mein Studium beendet hatte, dass sie gesagt hatte, Andreas, wo du jetzt an der Hochschule bist, kannst du ja auch gleich noch deinen Doktor machen. Daraufhin habe ich zu ihr gesagt, Mami, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich mache zwei oder ich gehe gleich zu den Menschen. Ich habe mich dann für das zweite entschieden. Im Nachhinein wäre auch das erste wichtig gewesen, weil heutzutage weiß man ja auch nicht, was die Doktortitel eigentlich noch zählen. Wenn man sich anguckt, wie man anschaut, wie viel abgeschrieben worden ist, wie relativ das ist. Auch diese Diskussion ist ja im Grunde sehr kurz diskutiert, weil eine Doktorarbeit eigentlich am Ende das Entscheidende ist, ist was Neues entdeckt worden, wie viel man zitiert hat oder falsch zitiert, das ist eigentlich zweitrangig. Aber was klar ist, so ein Titel ist eben auch relativ und nicht das, was wirklich bleibt. Die Verantwortung, das zu leben, was wir, jeder Einzelne von uns in dieser Welt ist, das ist das, was bleibt. Schauen wir uns an, was Gott noch uns in dieser Sache deutlich macht und uns noch mitgibt. Da sind wir bei diesem schönen Bild, wo Gott sich schon über die Jahrhunderte, schon im Alten Testament verglichen hat mit dieser Berufsgruppe, die nicht sehr viel wert war, sehr relativ gesehen mit dem des Hirten. Und schauen wir, wie er definiert und uns klar macht, was nicht nur ein Hirte ist, sondern was ein guter Hirte ist. Da erzählt Jesus die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Und aus dem Psalm 23 wissen wir, dass ein Hirte einen Stab und ein Stecken hat. Und bei diesem Gleichnis kommt der Stab zum Einsatz. Da ist der gute Hirte unterwegs und kommt abends mit seinen Schafen nach Hause in den Stall. Und dann nimmt der Hirte den Stab, das ist wirklich so ein Stab, so wie wir uns das vorstellen, und unten wird er immer dicker und so abgerundet. Und so kann der Hirte sozusagen die Schafe gut in den Stall mit begleiten, indem er sie auch am Bauch fassen kann, ganz sorgfältig, und dann zählt er durch. Der gute Hirte zählt durch. Und in diesem Gleichnis sind es 100 Schafe. Und eins fehlt. Eins fehlt. Da habe ich etwas gelernt. Das ist 1%. Ich weiß von Qualitätsmanagement und sonstigen Systemen in dieser Welt, da sind wir schon glücklich, wenn wir 90% erreichen. Die 10% ist eben menschlich oder was auch immer. Bei Gott zählt 1%. Bei Gott zählt 1%. Und dann macht sich der Hirte auf, um das eine Schaf zu suchen. Warum macht er sich auf? Weil ein Teil vom Ganzen fehlt für die Gemeinschaft, für alle. Das darf nicht fehlen. 100% ist bei Gott angesagt. Und dann riskiert dieser gute Hirte Kopf und Kragen sein Leben und findet dieses Schaf am Rande des Weges irgendwo. Hat es gerade Doktorarbeiten geschrieben oder irgendwelche Ämter, ich weiß es nicht, wollte antreten. Vielleicht wurde es auch weggeschubst von der Gemeinschaft und durfte nicht so einzigartig sein und die Verantwortung für das in die Gemeinschaft nehmen. Man weiß es nicht. Fakt ist, der gute Hirte findet dieses Schaf, nimmt es, legt es auf seine Schulter und sagt, du gehörst dazu, wir brauchen dich. Das ist schön, wenn 99 sicher sind, du zählst. Als Jesus sich dann mit dem guten Hirten verglich, hören wir noch eine unglaubliche Aufgabe, die der gute Hirte hat. Das überlesen wir oftmals. Da heißt es, der gute Hirte ist ein Türhüter. Hören wir in dem Gleichnis, wie die Schafe alle nach Hause kommen. So hören wir, als Jesus sich mit dem guten Hirten vergleicht, wie es ist, wenn die Schafe wieder rausgehen. Und jetzt kommt wieder der Stab zum Einsatz. Das können wir alle ein bisschen nachvollziehen. Wenn die Tür aufgeht und viele warten vorne, dann gibt es Gedrängel. Alle wollen raus. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ganz sorgfältig der gute Hirte jedem Einzelnen den Weg zeigt, denn da vorne kann es Verletzungen geben. Und dann nimmt der gute Hirte den Stab und berührt jedes einzelne Schaf und jetzt kommt es und nennt das Schaf bei seinem Namen. Der Name, der macht uns im Zusammenhang mit einer Person unverwechselbar. Der Hirte, wenn es losgeht ins Leben, wenn es rausgeht ins Leben, holt das einzelne Schaf, das 1% aus dem Ganzen raus und sagt, du bist gemeint und du bist wichtig in dieser Welt mit der Verantwortung, die du in dieser Welt hast. Und wenn Gott das mit uns macht, jedes Mal, wenn wir wieder losziehen, uns beim Namen nennen, dann sagt er uns, dann ruft er uns in die Verantwortung, die jeder von uns hat und beruft uns in diese Verantwortung. Er macht das persönlich. Wenn wir nach Hause kommen, zählen wir. Wenn wir rausgehen, dann nennt er uns beim Namen. Dann sollen wir das sein, was wir nur sein können. Ich habe darüber nachgedacht, mache ich das eigentlich? Wenn ich aus der Haustür rausgehe, habe ich so einen Kopf. Oftmals vergesse ich noch 1000 Sachen, weil ich 15 Sachen gleichzeitig habe an diesem Tag. Habe ich da einmal innegehalten und habe ich meinen Gott hören gehört, dass er Andreas sagt? Habe ich schon mal innegehalten, wenn ich unterwegs bin? Das ist nämlich auch so ein Rausgehen. Wenn ich aus dem Auto steige, bin ich noch bei mir. Wenn ich dann ins Tagungszentrum gehe, wo ich dann was zu tun habe, habe ich dann meinen Namen gehört? Wenn Sie heute alle rausgehen, aus der Kirche, durch die Tür gehen, dann ruft er Ihren Namen. Haben Sie den da schon mal gehört? Für die ganze Woche? Wir müssen nur eins uns erlauben, dass er, das hat er einfach so gemacht, uns persönlich nimmt und eben sagt, Andreas, Helmut, Hans, er hat einfach per Du gemacht und ruft jeden Einzelnen von uns, das zu sein, was wir sind. Und dieser Name, jetzt ist noch was völlig Verrücktes, wenn ich es an diesen drei Namen mal deutlich machen kann. Eine Sache muss noch dazu sein, wir müssen das leben, was nur wir leben können. Also du, Helmut, solltest nicht das sein, was Andreas ist und Andreas nicht, was Helmut ist und Hans, du nicht, was Helmut ist und Helmut nicht, was Hans ist, sondern Hans bleibt Hans und Helmut bleibt Helmut und Andreas bleibt Helmut. Das braucht die Welt. Wäre ja auch zu schlimm, wenn wir alle Hans wären. Keiner kann so gut die Kunst, die Kleinkunst wie du. Das ist das, was wir brauchen. Und dann kommen wir im Leben an. Dann sind wir auf einmal da, wo das Leben stattfindet. Oder wo das Leben nicht stattfindet. Dann wird jeder die Verantwortung mitbekommen, die er in dieser Welt hat. Für die Lauras dieser Welt. Für die Väter der Lauras dieser Welt. Für die Mütter der Lauras dieser Welt und für die Geschwister der Lauras dieser Welt, dann können wir Liebe weitergeben. Dann setzen wir uns fürs Leben ein. Und das ist da, wo wir Gott begegnen, weil ein Gott des Lebens will, dass das Leben gewinnt. Und dann sind wir da mit der Verantwortung, die jeder Einzelne hat in dieser Welt. Am Schluss des Ganzen kommt jetzt noch das Stecken zum Einsatz. Wenn wir Gott folgen, seinen Namen hören, unseren Namen hören, seine Stimme hören, dann heißt es, dann sollen wir ihm folgen. Und dann geht er mit dem Stecken voraus. Da war ich ein bisschen erschüttert. Ich dachte, dieser gute Hirte ist so ein Softie. Wissen Sie, was die Keule ist? Was der Stecken ist? Das ist eine Keule. Das ist im Grunde eine Waffe. Habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Der gute Hirte hat eine Waffe. Aber wissen Sie, was der macht? Der schmeißt nach allen, die dagegen sind, dass du Helmut Helmut bist, dass du Andreas Andreas bist und dass du Hans Hans bist. Weil, Wenn du dich fürs Leben einsetzt, wenn du weißt, für was du in dieser Welt bist, dann schmeißt er danach mit seiner Keule liebevoll, sag ich mal. Er schmeißt, aber liebevoll, 1%, weil 1% keiner tötet er oder bringt ihn um, weil jeder wird ja gebraucht. Aber er verteidigt uns, dass wir sein dürfen, so wie wir, jeder einzelne von uns nur sein darf in dieser Welt und sein muss in dieser Welt, weil sonst geht dieser Welt etwas unabdingbar verloren. Ist das nicht großartig? Da ist ein Gott, der weiß, wer wir sind. Er kennt unsere Verantwortung, die wir in uns tragen, die in dieser Welt nötig ist und auf immer bleibt, egal welche Kräfte und wie ich sie zum Einsatz bringe. Und er verteidigt sie in alle Richtungen, damit wir im Leben ankommen, für das Leben da sind und das Leben gewinnt und immer wieder zum Fest wird. Amen. Alle, die das Lied kennen, singen es jetzt ganz laut, weil ich Jesus Schäflein bin.